Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, in den Leitsätzen unserer Gemeinde haben wir, wie es andere Gemeinden auch getan haben, versucht einzufangen, was wir als Auftrag unserer Gemeinde sehen. Gemeinsam zum Lob Gottes, Jesus Christus bekennen, im Glauben wachsen, den Menschen dienen. Das sind 5 Einzelaufträge in 4 Zeilen untergebracht. In den 4 Worten der ersten Zeile stecken ja 2 Aufträge, der eine die Anbetung oder das Lob Gottes und der andere die Berufung zur Gemeinschaft. Und dann in den anderen Zeilen die Evangelisation, die Lehre und die Diakonie, das Helfen. Wir bleiben bei der ersten Zeile und bei der ersten Zeile, beim ersten Wort, bei dem Wort gemeinsam. Das ist ein sehr schönes Wort. Wenn es gemeinsam gelingt, dann ist es nicht nur ein schönes Wort, dann wird es auch zu einer schönen Erfahrung. Das Wort gemeinsam ist vergleichbar mit der Vorlage in einem Malbuch. Ausmalen müssen wir das, was wir dort auf Schwarz-Weiß haben, dann selbst. Und als Tuschkasten kann uns auch der Predigtext, den wir heute gehört haben, dabei dienen. Wir haben als evangelisch-freikirchliche Gemeinde neben dem Apostolikum, dem Glaubensbekenntnis, das in vielen Kirchen sonntäglich gebetet wird und bei uns eigentlich eher selten, ein ausformuliertes Glaubensbekenntnis in der Rechenschaft vom Glauben, und da wird der Begriff der Gemeinschaft auch definiert. Wo soll man denn anfangen, wenn man über Gemeinschaft nachdenkt? Soll man da anfangen im Gemeinschaftsraum, nachdenken über die Kaffeetafel, über das Erzählen, Grenzen überschreitend, generationenübergreifend? Oder wir haben ein Bild von 2 Menschen vor Augen, die vielleicht gerade aus den Flitterwochen kommen, und wir wünschen ihnen, dass sie nun in ihrem Alltag auch genauso weiterleben könnten wie in den Flitterwochen. Eine schöne Gemeinschaft. In diesem Glaubensbekenntnis setzt der Begriff der Gemeinschaft, und hier geht es um die Gemeinschaft der Gemeinde oder auch der Gemeinden, setzt dieser Begriff in ihrer Mitte an oder in seiner Mitte an. Die Mitte der Gemeinschaft ist Jesus Christus. Ich lese den Artikel mal vor, der besteht aus 6 Sätzen. Und die 3 ersten Sätze sind wahrscheinlich notwendig, damit wir im 4. Satz, wo wir dann so den Eindruck haben, jetzt sind wir bei uns angekommen, damit wir dafür eine Grundlage haben. 1. Satz: Alle, die an Jesus Christus glauben, sind aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich Christi versetzt worden. Christus sammelt sie zu seiner Gemeinde in gemeinsamem Leben, Zeugnis und Dienst. Der Heilige Geist macht sie willig, gemäß der Versöhnung Gottes zu leben. Jetzt kommt der 4. Satz: Weil Christus uns zuerst geliebt hat und liebt, gehören wir zur Familie Gottes als Brüder und Schwestern. Wie Christus uns angenommen hat, so nehmen wir uns selbst an und die, die Christus mit uns zum Glauben berufen hat. Den muss ich eigentlich nochmal lesen, weil der ist ja immer nicht so einfach. Wie Christus uns angenommen hat, so nehmen wir uns selbst an und die, die Christus mit uns zum Glauben berufen hat. Und der letzte Satz: Wie Christus uns die Sünden vergeben hat und vergibt, so vergeben wir unserem Nächsten. Auf Gemeinschaft angesprochen, wissen wir sie oft gar nicht genug zu schätzen. Anders geht es Menschen, die in Einsamkeit leben, vielleicht im Krankenhaus, im Pflegeheim oder die überwiegend an ihre Wohnung gebunden sind, und dann bekommen sie plötzlich Besuch. Oder um ein Beispiel aus dem Ehepaarkreis vom letzten Donnerstag aufzugreifen: Wenn sie im Gefängnis sitzen, das ist ja mehr ein seltener Fall in unseren Kreisen, aber es sitzen Menschen im Gefängnis und sie bekommen Besuch, dann wissen sie Gemeinschaft zu schätzen. Dem Besucher ist dabei das vielleicht gar nicht so leicht. Dem ist gar nicht wohl, wenn er einen Besuch macht. Und er fragt sich: Wie werde ich den anderen antreffen? Und dann gibt es Erinnerungen an die letzte Begebenheit. Man erinnert sich an manche Details. Und ich frage mich, werde ich denn den, den ich da besuche, auch aufrichten können? Und ich habe das Gefühl, so leere Hände. Als Christen brauchen wir die Gegenwart des anderen. Damit versetzen wir uns in die Situation desjenigen. Was heißt, als Christen brauchen wir, jeder Mensch braucht die Begegnung mit dem anderen. Und durch die Begegnung werden wir gestärkt, als Christen werden wir dabei auch im Glauben gestärkt. Aber vielleicht nicht nur die Christen, vielleicht werden auch die Einsamen, die von sich sagen, ich bin gar kein Christ, auch im Glauben gestärkt in der Begegnung. Denn das kennen wir ja aus vielen Krankenhausaufenthalten, wenn wir mit jemandem, der von sich sagt, ich bin gar kein Christ, ins Gespräch kommen über seine Situation und vielleicht sogar die Gelegenheit haben, mit ihm zu beten, dann merken wir schon, dass man aufgerichtet werden kann in der Begegnung. Vielleicht wird jeder Einsame in der Begegnung im Glauben gestärkt. Jesus versetzt sich in die Lage jedes Einsamen, wenn er sagt, ich war krank oder ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das scheint ihm zu gefallen. Das scheint ihm nicht nur zu gefallen, das gefällt ihm. Sonst würde er das nicht so ausdrücklich sagen. Und er sagt ja, dass er das einmal am Ende aller Tage sagen wird. Ihr habt mich besucht. Und damit macht sich Jesus zum Sprecher aller Einsamen. Wenn wir selbst die Besuchten sind, ist es so, als ob Jesus zu uns kommt. Ich habe das schon so erlebt, dass jemand zu mir kam und ich dachte, das war jetzt ein Besuch von ihm. Er richtet mich auf, weil der Christus in mir viel schwächer ist als der Christus in der Schwester oder in dem Bruder, die oder der jetzt zu mir kommt. Wir brauchen das, dass ein anderer uns das zuspricht, obwohl der wahrscheinlich jetzt aus dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, sagen würde, ich bin ja selber so. Gar nicht voller Power. Ich denke an die Begegnung in Kaliningrad mit Professor Wladimir Gilmanow. Der ließ uns so ein bisschen in sein Herz gucken, ich habe das schon erzählt. Seine Sorge war und ist, was machen die Digitalisierung und Ökonomisierung mit der Seele der Heranwachsenden? Und dann fragte er uns ja ganz am Ende unseres Gespräches, er sprach ja eigentlich die ganze Zeit, aber richtig, es sprudelte so. Dann fragte er uns am Ende und dann merkten wir, da kommt etwas zusammen, nämlich seine Sorge und seine Frage, glauben Sie an die leibhafte Auferstehung Christi? Und wir sagten, ja. Also dieses Ja hatte noch so einen kleinen Takt des Zögerns, aber dann doch ein kräftiges Ja. Denn wir waren ja am Tag zuvor im Ostergottesdienst und waren gerade so frisch aufgeladen, von dem Christus ist auferstanden. Und da kam das dann so rüber. Und er sagte, danke. Und da hatte ich so den Eindruck von Ostern, wie uns Ostern damals beschrieben wird. Die Engel sagen es den Frauen, die Frauen sagen es den Jüngern. Einer sagt es dem anderen, es geht so seinen Weg. Und im Weitersagen lebt diese Botschaft, er ist auferstanden. Und dann merken wir, dass das Wesentliche ist, was wir einander sagen können bei unseren Besuchen, dass wir uns trösten mit der Hoffnung, die wir in Christus haben. Und so bitten wir am Morgen eines jeden Tages auch um die Begegnungen, die wir mit Menschen haben. Das sind ja nicht immer Notfälle, manchmal sind das ganz normale Begegnungen, dass wir in diesen Begegnungen wissen, was wir sagen sollen. Und doch wissen wir, dass wir auch ganz oft den falschen Ton anschlagen. Ich habe das gerade wahrnehmen dürfen, dass mir das jemand zurückspiegelte und sagte, das war nicht erbaulich. Gut, dass wir sowas auch sagen können. Wir wollen vielleicht cool sein mal mit einem Spruch und dann sagt der andere, das war jetzt gerade nicht der richtige Tag dafür. Unser Leben miteinander schöpft aus Christus immer wieder neu. So wie wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, so werden wir ewig in der Gemeinschaft mit ihm sein. Das sollen wir wissen. Egal, ob wir uns ins Gesicht sehen oder ob wir das lieber lassen, uns ins Gesicht zu sehen und uns mehr außer Acht lassen. Christus werden wir einmal, in Christus werden wir einmal miteinander vereint sein. Vielleicht ist das in so manchem gegenwärtigen Beziehungsgefüge ein undenkbarer Gedanke, dass wir mit Christus einmal eins sein werden. Super 2, früher hießen die ja mal NIM 2, die stellten dann ja mal so die Zukunft, so den Zuschauern, Zuhörern, dem Publikum vor, als dann werden wir untergebracht in einem Sechsbettzimmer. Ich meine, ich erinnere mich gerne noch an die Jungscharzeiten in Gussow. Da hatte man 6 oder 8 Bettzimmer, das fanden wir so gut als Jungscharler. Da waren wir noch der Meinung, unser Vater könnte uns ja das Geld hierher schicken und wir gehen von hier aus zur Schule. Monopoly stand auf dem Tisch, schöne Bibelarbeiten, Geländespiele, Essen stimmte. Mensch, da kann man noch schön leben im 6- oder 8-Bettzimmer. Aber selbst wenn wir keine Überlegung in die Zukunft anstellen, sondern in die Vergangenheit sehen, dann werden wir zueinander geführt. Denn aus der Vergangenheit können wir doch sagen, Christus ist unser Friede. Das war ja am letzten Sonntag unser Meilenstein auf dem Weg zum Jubiläum. Christus ist unser Friede aus dem Epheserbrief. Uns verbindet, was er für uns getan hat. Gründet unser Miteinander in Christus, dann tritt alles andere zwischen uns zurück. Wir haben uns einander als Christen durch ihn, durch Christus. Aber durch ihn haben wir uns dann auch wirklich. Manchmal treibt uns ja eher so ein freundschaftliches Verlangen zueinander. Aber wenn wir auf Freundschaft setzen, dann suchen wir nicht unbedingt die Gemeinschaft in Jesus Christus, sondern vielleicht ein außerordentliches Gemeinschaftserlebnis. Etwas, was wir woanders gar nicht so erleben. In der Gemeinde können wir das erleben und finden das auch ganz gut. Aber das ist eine Gefahr. Und dieser Gefahr erliegen besonders auch Anfänger im Glauben. Da ist die Gemeinschaft so das Schöne, das man gerne auch möchte, wo es ein ganz natürliches Verlangen. Jedoch wird dieses Verlangen mit der geistlichen Wirklichkeit der christlichen Gemeinde verwechselt. Wir sind nicht oder nicht zuerst als Freunde zusammen, sondern wir sind als Schwestern und Brüder zusammen. Als solche, die wir uns, und deswegen sind die ersten Sätze in diesem Gemeinschaftsabschnitt, in diesem Glaubensbekenntnis nicht unwichtig. Wir sind als solche zusammen, die wir uns Christus verdanken. Und das ist nicht ein weniger, sondern das ist sogar ein mehr. Mancher fühlt sich vielleicht etwas desillusioniert, wenn er das hört, als Schwestern und Brüder zusammen. Ja, ich bin am liebsten mit meinen Freunden zusammen. Aber das ist ein mehr, als Schwestern und Brüder zusammen zu sein. Mancher liebt besondere Vorzüge der Gemeinschaft, die er kennengelernt hat. Aber das spielt sich eben alles auf dieser Ebene ab. Wir sehen uns in die Augen. Und da spielt Jesus noch gar keine Rolle dabei. Und dann kann natürlich eine Gemeinschaft auf dieser Ebene auch die Verheißung auf ihren Bestand verlieren. Eine auf Sympathie gegründete Gemeinschaft kann früher oder später, und meistens nicht nur kann, sondern wird sie auch enttäuschen. Also man will ja niemanden entmutigen, der so sich zur Gemeinde hält, nach dem Motto, komm mal erstmal eine Weile, dann wirst du schon enttäuscht werden. Aber es ist oft so, dass Leute enttäuscht werden, weil sie allein auf Freundschaft setzen. Praktisch wird es, wenn ein Bruder oder eine Schwester schuldig werden. Wie gehen wir damit um? Besonders, wenn sie vielleicht noch an uns selbst schuldig werden. Sind sie dann vielleicht nicht mehr unsere Schwester, unser Bruder? Eine Freundschaft steht da schon ganz schön in der Gefahr, keine mehr zu sein. Keineswegs sind wir an der Sünde des anderen erfreut. Doch ist nicht die Sünde ein Anlass dafür, dass wir gemeinsam dafür danken können, dass wir beide unter der Liebe von Jesus Christus leben dürfen? denn ich bin ja kein anderer als sie oder er. Ich versag ja. Meine Enttäuschung über den anderen erinnert mich, dass wir beide von dem einen Wort und von der einen Tat in Jesus Christus leben. Insofern ist es nicht unerheblich zu fragen, worauf die Gemeinschaft der Gemeinde gegründet ist. Auf Sympathie gegründet? Lebt sie davon, dass man etwas begehrt? Aber auf Sympathie begründet ist sie auch wie eine Sandburg am Strand, die dann mit den nächsten Wellen weggespült wird. Aber auf Christus gegründet ist diese Gemeinschaft stark. Und sie kann auch trotz Streit und Schuld bestehen. Ich lese in letzter Zeit gerne etwas historisches Material und fand in einer Festschrift zu einem 100. Jubiläum, und zwar der ersten Hamburger Gemeinde, in damals in der Böhmkenstraße, als sie noch nicht ausgebombt war, einen Absatz unter dem Stichwort Besinnung in dieser Chronik. Das war der erste Absatz. Und da stand in der Chronik, eine fehlerlose Gemeinde gibt es auf Erden nicht. Durch unsere Sünden haben wir dem Herrn Kummer bereitet und untereinander die Bruderliebe verletzt. Darum beugen wir uns vor dem barmherzigen Herrn. Er sah uns gnädig an und gab uns eine offene Tür, ihm sei Dank. Soweit der Absatz. Ich habe mich gefragt, darf sowas in einer Chronik stehen? Kann so etwas in einer Chronik stehen? Ich meine, verletzte Bruderliebe oder Schwesternliebe oder Geschwisterliebe gibt es ja wahrscheinlich in jeder Gemeinde. Aber wer darf sagen, dass wir uns beugen? Da müsste man doch eigentlich fragen, gab es darüber einen Gemeindebeschluss? Waren denn alle damit einverstanden, dass sie sich beugen? Oder sind die meisten der Meinung, naja, so ein paar beugen sich, nämlich der Redaktionskreis, der die Gemeindechronik erstellt hat, der hat sich eben mal gerade gebeugt. Sind alle gefragt worden und haben alle zugestimmt? Ich meine, wenn das der Fall wäre, dann wäre ein 100. Jubiläum, wir feiern ja im nächsten Jahr auch eins, ein paar Jahre später halt als Hamburg, dann wäre das ja ein Grund, den barmherzigen Herrn zu feiern. Den gnädigen Herrn zu feiern, dafür besteht ja immer Grund. Nur wie holt man sich die Berechtigung dafür ein, zu sagen, wir beugen uns? Wenn ich mal so in die Gemeinde jetzt fragen würde, ich frage aber jetzt nicht, ja, also ich übe jetzt nur die Frage, wer wäre denn einverstanden, dass wir sagen würden, wir beugen uns vor dem Herrn, auch über unsere Schuld. Und wir schreiben das so in die Gemeindechronik. Also solltet ihr die Hände unten lassen. Danke. Ich habe jetzt gemerkt, viele wollten schon. Das ist eine Basis. Aber zurück zum Bindemittel der Sympathie, zu dem apostrophierten Bindemittel der Sympathie. Eine auf Sympathie gegründete Gemeinschaft bindet Menschen an sich. Jemand erzählte mir in dieser Woche, er habe mit jemand gesprochen und hat ihm gesagt, Sie, ein geistlicher Mann, Sie binden ja die Menschen an sich. Sie lassen die Menschen ja gar nicht frei. Sie bilden lauter Clubs, Freundeskreise um sich. Das sind alles so ihre Leute, die sie so tragen. Gründet sich eine Gemeinschaft auf Sympathie, dann wird ihr die geistliche Kraft genommen. Die kann sich gar nicht entfalten. Denn der Raum für die Schwachen und diejenigen, denen wir nicht ins Gesicht sehen, dieser Raum ist doch begrenzt. Das merkt ja jeder bei sich, in seinem eigenen Herzen, dass er nicht Raum für alle hat. Das war ein schönes Gebet vorhin. Aber das ist ja auch ein Wunsch in unserem Gebet, dass alle Menschen Raum haben sollen und frei leben können. Aber in meinem eigenen Herzen ist doch dieser Raum oft begrenzt. Wenn ich da ein paar unterbringen kann in meinem Herzen, die ich sonst nicht ansehe, und sage, die sollen da Platz haben, kann ich ja schon ganz dankbar sein. Wie oft haben wir es denn erlebt, dass in der Festtagsstimmung, die wir hier und da haben, uns Gäste anspornen und sagen, Mensch, das ist eine schöne Gemeinde. Und dann gewinnt auch die Gemeinschaft, die manchmal etwas schwerer fällt, so an Leichtigkeit. Aber wie schön wäre es, wenn diese Leichtigkeit nicht nur eine Festtagsstimmung ist, sondern wenn diese Leichtigkeit auch alltagstauglich ist. Ist unsere Gemeinschaft in Christus begründet, dann ist er unser Friede. Nun noch zu dem Farbkasten, nämlich zu dem Text. Ich will den Text jetzt nicht nochmal lesen, den Predigtext, den uns Michael Wolke vorgelesen hat, sondern darauf aufmerksam machen, dass in diesem Text einige Imperative stehen oder Aufforderungen, Ermahnungen. Die haben wir vorhin gehört, zum Beispiel richtet nicht, verurteilt nicht, lasst frei, gebt und ziehe zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Das ist aber nicht nur ein Text voller Ermahnung, dieser Text ist auch voll schöner Verheißungen. Da steht nämlich auch drin, und ihr werdet nicht gerichtet werden und ihr werdet nicht verurteilt werden und ihr werdet freigelassen und euch wird gegeben werden. Aber wir bleiben mal bei den Ermahnungen. Ermahnungen sind ja auch nötig. Obwohl, die Basis haben wir vorhin auch gehört, Liebe zu Gott und deinem Nächsten. Tragt die Last miteinander, ihr werdet so das Gesetz Christi erfüllen. Aber hier so eine ganze Reihe von Ermahnungen. Ich habe, als ich den Text zuerst gelesen habe, gedacht, Mensch, über den Text willst du doch so gar nicht predigen. Das ist ja so, ein Schlag folgt dem anderen. Wer nimmt solche Zurechtweisungen gerne an? So eine und dann noch eine und dann noch eine. Manchmal ist es ja nicht so, dass man 5 oder 6 von einem kriegt, sondern man trifft mehrere Leute hintereinander. Stellt euch mal vor, ihr steht hier am Ausgang und hier sagt euch ein ermahnendes Wort. So 5, 6. So für die nächste Woche hat man für jeden Tag eine. Passiert es dann nicht, wenn man so kritisiert wird, dass man den Ball der Kritik irgendwie gleich zurückspielt, so aus Notwehr, dass man dem anderen auch was sagt? Das wollte ich gar nicht sagen, aber es ist eben auch rausgerutscht. Sagt einer, nimm den Splitter aus deinem Auge, sagt der andere, nimm doch mal gleich den Balken aus deinem Auge. Also die Retourkutsche, die ist meist noch immer ein bisschen wuchtiger. Kennen wir diese Gesetzmäßigkeiten? Dann sagen wir uns, dann ist doch Schweigen vielleicht viel besser, dann sage ich lieber nichts. Besser. Ob sich die gegenseitige Kritik aufschaukelt oder ob wir dann lieber schweigen und die Kommunikation möglicherweise so ganz erliegt, etwas muss ja geschehen. Vielleicht sind dafür die Menschen berufen, die in dem Dunstkreis Gottes, Jesu, des Heiligen Geistes leben und auf Menschen zugehen, die miteinander so nicht können. Die so etwas haben, die den einen wie den anderen achten und wertschätzen. Die sich auf den gekreuzigten Christus besinnen und sich darauf gründen und auch wollen, dass die anderen sich darauf gründen. Warum fällt es uns, die wir manchmal doch selber so empfindlich sind, so leicht, über andere abschätzig zu urteilen? Ja, es stimmt, der Splitter im Auge des anderen entgeht uns nicht, der Balken im eigenen Auge schon. Und es ist wahrscheinlich eine Frage des Winkels, aus dem wir gucken. Also wenn wir so gucken, so von oben, so schräg nach unten, dann sehen wir meistens den Balken nicht. Dann sehen wir den Splitter. Das ist so der Blick, der etwas hat von oben nach unten, so von Überheblichkeit. Und diesen Winkel nimmt Jesus wahr und darum sagt Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen, dass sie darauf achten sollen, dass sie zuerst den Balken aus dem eigenen Auge nehmen sollen und dann aber trotzdem versuchen sollen, den Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen. Dem anderen zu helfen ist löblich. Aber die Reihenfolge ist unumkehrbar. Also wenn jemand sagt, ich will ein guter Seelsorger sein, dann ist ja die Frage, ob er selber einen Seelsorger hat. Oder ob er sagt, nee, da gehe ich nicht hin. Also ich werde mich nicht offenbaren. Andere können das gerne machen, auch bei mir, aber ich gehe da nicht hin. Wir sind aufgefordert, zum Friedens- und Fürbittegebet aufzustehen in Demut. Das wäre ja eine Frage der Demut, ob wir die Demut haben, uns selber auch als Schwache zu zeigen und nicht einfach von oben so runter. Wenn wir selbst dankbar wahrnehmen, was wir für einen großartigen Gott haben, der uns versorgt, erhält, erfreut, beglückt und gnädig mit uns umgeht, dann behandeln wir den anderen kritischen Fall nicht von oben, sondern dann stellen wir uns in eine Reihe. Als ein überheblicher Mensch kann ich keinem anderen helfen. Ich kann nicht, so steht es ja auch im Text, nicht über einen anderen zu Gericht sitzen, nicht richten über einen anderen. Ich bin nicht sein Richter, sondern wenn man schon so in der Sprache des Gerichts ist, dann würde ich sagen, ich sitze mit ihm auf der gleichen Anklagebank. Aber wir dürfen auch gemeinsam erleben, von Gott Begnadete zu sein. Jesus richtet den Blick eines jeden Menschen auf sich selbst, dass er an sich selbst zuerst mal runterguckt. Die Jünger sollen wissen, sie müssen sich selbst ändern, bevor sie einen anderen ändern können. Aber meines Erachtens liegt das Gewicht dieser Aussage nicht auf ändern, sondern auf zuerst. Also ändern auch, aber das zuerst ist das Wesentliche. Bedenken wir, wir stehen zueinander in keiner Konkurrenz und wir, mal jeweils immer so zwei Menschen gedacht, wir sind beides Menschen, zu denen Gott in seiner großen Barmherzigkeit Ja gesagt hat. Das ist eine große und gute Grundlage für die Gemeinschaft, für wahre Gemeinschaft miteinander und so auch zu diesem Leitsatz, den wir als Gemeinde haben, gemeinsam zum Lob Gottes. Amen.